Soundcheck. Das musikalische Quartett. Von Radio 1.
Schönen guten Abend. Expo vom Japaner Masaki Yoshida, der nennt sich als Musiker Anchorsong, lebt in London und hat Ende Januar sein tolles Album Ceremonial veröffentlicht. Damit hallo zu 2 Stunden Soundcheck auf Radio 1. 4 Kritiker und Kritikerinnen sprechen über 4 neue Alben. 3 Dinge sind anders heute. Die Sendezeit, wir beginnen schon um 20 Uhr und senden aus Potsdam. Das ist diese und nächste Woche so wegen der Berlinale. Und Andreas Müller, der die Sendung sonst moderiert, der ist nicht dabei, der ist krank. Und ich befürchte, er fällt für mindestens 2 Jahrhunderte aus. Er hat das, woran gerade ein Großteil der Berliner leidet, die Grippe mit dem Schweinegrippevirus. Gute Besserung von uns allen hier aus dem Soundcheck. Die Gäste heute Abend sind zum Glück wohlauf und putzmunter. Rabea Weiser von Zeit Online ist dabei.
Schönen guten Abend.
Der freie Feuilletonist Fabian Wolf.
Schascha.
Kai Müller von unserem Kooperationspartner, dem Tagesspiegel, ist da.
Hallo.
Mein Name ist Elissa Hirsemann. Ich bediene auch die Technik heute Abend. Wie gesagt, wir senden aus Potsdam und ich freue mich, dass Sie dabei sind. Die Alben heute Abend kommen von der Kanadierin Bashia Bulat, einer Berliner Band namens Thyssen. Das neue Album von Rihanna ist dabei. Das hat der Esel irgendwie im Galopp verloren. Und dann hatten wir ja eigentlich noch geplant, Kanye West in dieser Sendung zu besprechen, falls Sie heute die Ankündigung im Tagesspiegel gelesen haben. Sein Album The Life of Pablo ist gestern vorgestellt worden im Madison Square Garden in einer sehr irren Präsentation. Er hat einfach seinen Laptop aufgeklappt vor 20.000 Leuten und auf Play gedrückt. Aber er hat es nicht geschafft, das Ding heute dann rauskommen zu lassen. Und statt Kanye haben wir jetzt Cooler Shaker im Programm. Los geht's aber mit Rihanna und ihrem neuen Album Anti. Rabea Weiser stellt es vor.
So, Rihanna, das ging jetzt wie bei Kanye auch eine ganze Weile hin und her. Seit vergangenem Herbst etwa waren alle ziemlich alert, was denn nun kommt, wann es denn kommt. Vor 2 Wochen hat Rihanna Anti dann einfach auf Tidal zum kostenlosen Download gestellt, nachdem es in der Nacht vorher geleakt war. So macht man das dann. Und vor einer Woche erschien es dann nochmal ganz offiziell. Dazu wurde auch ein bisschen Kunst gereicht, das Cover mit Brailleschrift versehen. Der Künstler Roy Nachem hat ein Kinderfoto von Rihanna bearbeitet. Das Album Artwork wurde im Oktober in einer Galerie in LA ganz groß ausgestellt. Riesenbahnhof. Das Ganze erinnert so ein bisschen an Lady Gagas Aneignung von Kunst und Pop Art. Aber zur Musik, denn die kann man tatsächlich im Radio hören. Anti heißt dieses Album, es sind 13 Songs drauf, auf der Deluxe-Version, wo dann eben auch noch ein Plakat dabei ist. Und dieses Artwork sind 16 Songs drauf und dafür mussten tatsächlich 22 verschiedene Produzenten schuften. Vielleicht ist auch das der Grund, warum das Ganze irgendwie dann doch länger gedauert hat als geplant. Und dann kann man sich schon die obligatorische Frage stellen, ob so viele Köche nicht den Brei verderben. Wenn es sich um einen großen Hauptgang handelt, vielleicht. Aber in diesem Fall haben wir es eher mit 13 kleinen Petit Fours zu tun, die alle so unterschiedlich sind wie ihre jeweiligen Urheber oder Produzenten. Also wir haben ein bisschen Dubstep dabei, große 80er-Jahre-Rockgesten, Kuschelrockballaden, Dancehall-Pop, bisschen Folk. Und es lässt sich nicht wirklich einen Personalstil erkennen, von dem man ja eigentlich dachte, dass der eher so Four to the Floor, Großraumdisco mit aggressiv-sexueller Konnotation, dass das eben das ist, was Rihanna entspricht. Also das finden wir alles so konzentriert nicht mehr. Und wenn man das Album dann als Album mit herkömmlichen Maßstäben misst, dann könnte man sagen, es wäre eine ziemlich beliebige, zeitgemäße, eklektische Songsammlung ohne Idee und großen Bogen. Ganz nette Songs, aber eben kein großer Wurf. Aber wir wissen natürlich, dass das Album an sich heutzutage gar nicht mehr den Stellenwert hat, wie es früher mal hatte, seit man eben vor allen Dingen die Songs über Single-Downloads verkauft oder streamt. Und deshalb ist es auch durchaus nachvollziehbar, dass Rihanna sich von dem Konzept des Albums als Gesamtwerk möglicherweise musikalisch zumindest verabschiedet hat. Konsequenterweise heißt es eben Anti. Ich würde sagen, wir fangen einfach mal mit dem Song Desperado an, weil sich daran ziemlich gut erklären lässt oder zeigen lässt, was dieses Album ausmacht. Es ist ein Dreiertakt, vorher Vierertakt, Four to the Floor, ordentlich auf die 12. Wir haben ziemlich viele Dreiertakt-Songs auf diesem Album. Es ist ziemlich hingeschludert, aber sehr charmant dabei und ja.
Anti heißt das neue Album von Rihanna und davon gerade der Song Desperado. Und beim ersten Hören war ich wirklich einigermaßen geschockt, weil ich so dachte, hä? Das ist doch nicht Rihanna, weil EDM is over. Also diese Dancefloor-Kracher gibt's nicht mehr. Aber es ist natürlich alles sehr, sehr charmant.
Charmant im Sinne von?
Von schön.
Ja, und das hat dich jetzt geschockt?
Ja, weil ich was anderes erwartet habe. Also legst du Rihanna ein und dann kommt da auf einmal ein Song, der klingt, als wäre eine Singer-Songwriterin. Als wäre sie eine.
Stimmt, den Moment gibt es auch. Aber anschließend an das, was Rabea gemeint hat, nämlich, dass sich hier sozusagen kein homogenes Bild eines Albums richtig zeigen will, mein Eindruck war ein ganz anderer. Man kann es natürlich nicht vergleichen mit Singer-Songwriter-Alben, die ja genau sozusagen den großen Bogen spannen wollen und so weiter. Ich meine, wer alle Mittel der Welt zur Verfügung hat und einer der größten Popstars ist, die es im Moment gibt, der schöpft natürlich aus dem Vollen und der wird nicht die Art von Homogenität herstellen wie andere. Aber ich finde schon, sie hat sich von der Big Song Philosophie ihrer vorangegangenen Alben verabschiedet. Das waren Produzentenalben, die ersten drei, die ihr sozusagen übergestülpt wurden. Dann hat sie mehr und mehr das Heft in die Hand genommen. Und jetzt finde ich das erste Mal ein Album gemacht, bei dem mehr Stimmungen im Vordergrund standen und kluge Soundideen, um es mal so zu sagen, die dann in so einer ziemlich radikalen Ausdünnung auch der Beats und so weiter gegipfelt haben. Bei der Masse an Produzenten möchte ich gar nicht wissen, wie viele gar nicht zum Zug gekommen sind oder wie viele Ideen wieder verworfen worden sind. Denn so toll diese Songs für mich sind, sie wirken erst dadurch richtig klasse, dass sie sich beschränken, dass sie sich reduzieren, dass sie jeweils immer nur eine oder zwei Ideen haben wollen. Und dass man am Ende das Gefühl hat, wow, also da hat jemand mal sozusagen eine Gangart ausprobiert, die er noch nicht beherrscht hat.
Und gleichzeitig verbunden mit einer neuen, also das Platte-Statement wäre, dass die Alben davor die Partyplatten waren und das ist jetzt der verkaterte Morgen danach, weil gerade Desperado, das ganze Album hat für mich so eine Trinker-Thematik. Es geht um Einsamkeit und so falsches Ego und falscher Stolz und sehr großspurig sein und sich dann entschuldigen müssen und Sachen machen, die man dann bereut. Das fasst Desperado ganz gut zusammen und das ist für mich so die Stimmung oder vielleicht sogar das Thema des Albums, die dann auf ganz verschiedene Weise irgendwie behandelt wird.
Ja.
Habt ihr den Eindruck tatsächlich, dass die einzelnen Songs aneinander anschließen? Ich finde trotzdem, obwohl es nicht mehr so die großen Popsongs aus der Maschine sind, man merkt doch, dass es eben unterschiedliche Urheber sind. Und zwar steht Robin Fenty, also Rihanna, irgendwo im Booklet hinter jedem Song, aber ich mag mir nicht ausrechnen, wie groß ihr persönlicher Anteil daran tatsächlich ist. Weil natürlich kauft sie immer noch Songs von außen ein, die für sie produziert werden, geschrieben werden, vorgeschlagen werden, abgelehnt werden, dann irgendwo bei Lady Gaga oder sonst wem landen. Also diese Maschine funktioniert ja immer noch und zufälligerweise hat sie dann am Ende, denke ich mal, eher so als Supervisor ein sehr glückliches Händchen bewiesen, um die Sachen doch irgendwie jeden Song auf seine eigene Art interessant zu gestalten. Aber so thematisch, ja, ich finde, diese Trinker-Thematik kann man da reinlesen. Man kann aber auch, also es kann auch Überinterpretation sein.
Wir hören mal noch einen Song erstmal. Kiss It Better vom neuen Album von Rihanna. Kiss It Better von Rihanna von ihrem neuen Album Anti. Bei diesem Song zum Beispiel haben vier Leute die Lyrics geschrieben und auch den Song und drei produziert. Das ist eher ein Leichtgewicht im Vergleich zu anderen Songs auf diesem Album. Needed Me zum Beispiel hat, da haben 10 Leute komponiert und geschrieben und 4 Leute produziert. Man muss natürlich auch sagen, Rihanna ist 27 jetzt, sie ist aber schon ewig im Geschäft, seit sie 17 ist. Und ich persönlich finde, dieses viele Köche verderben den Brei trifft hier irgendwie nicht zu.
Habe ich ja auch gesagt. Mhm. Ne? Also nochmal zu diesem Lied, das müssen wir besonders würdigen. Es ist wirklich mein aktuelles super Lieblingslied. Ich hätte nie gedacht, dass ich das mal über einen Rihanna-Song sagen würde. Aber diese Prince-Gitarre kriegt mich so. Diese Wehmut, die da drin steckt. Diese Cheesiness, die aber dazu steht, dass sie total kitschig ist. Und diese große Geste und ja, oh, ich finde es super.
Vielleicht, obwohl sie es nicht wollte, nämlich sozusagen diese großen Mega-Hits zu schreiben, werden auch diese Songs uns natürlich wieder die nächsten 3-4 Jahre begleiten in zahllosen Remix-Versionen, aber vor allen Dingen auch von ihr selbst, denn sie das immer hinkriegt, sozusagen Melodie mit sozusagen dem State-of-the-Art-Sound, der gerade interessant sein könnte, aber noch nicht so arriviert ist, dass er in all diesen ganzen Station- oder Format-Radios zu hören ist. Wie sie das immer miteinander vermixt, ist, glaube ich, auch die große Klasse. Man muss natürlich sehen, sie ist eine von den drei großen R&B-Queens und sie arbeitet so hart wie die anderen drei auch und sie redet auch so intensiv über Liebe und Sex, von dem sie aber nichts wissen kann, weil sie zu hart arbeitet dafür, wie alle drei anderen auch. Es geht natürlich hier nicht darum, sozusagen sich selbst ein neues Rollenbild in der Musik zu entwickeln, ja, sondern es geht eher darum, Spielarten und Themen durchzuspielen. Ja. Und ich finde, dafür dann immer einen interessanten Sound zu finden, ist schon Aufgabe genug und das hat sie hier ganz gut gelöst.
Wer sind denn die anderen beiden neben Beyoncé?
Ja, ich würde noch Mariah Carey dazu rechnen.
Okay, und? Ach so.
Und Beyoncé und Rihanna. Okay. Also das ist für mich das Triumvirat der großen Pop-Queens im Moment, die ja auch gerne, die beiden anderen strahlen so und das Mädchen aus Barbados, das wird immer so gerne so unter ferner liefen. Zwar auch gut, aber eigentlich hat sie keinen Stil oder kein Stilempfinden.
Aber Mariah Carey strahlt schon lange nicht mehr.
Außer an Weihnachten. All I want for Christmas is you.
Okay. Ja, klar.
Also im Gegensatz zu Beyoncé, die ich halt einfach so zu glatt und zu perfekt und zu gotteshaft finde, hat mich das jetzt sehr überrascht, wie hingerotzt, ja. und verwundbar und verwundet und irgendwie fertig und im besten Sinne irgendwie fast schon müde und durch, aber jetzt natürlich nicht in der Performance, aber irgendwie in der Haltung, Rihanna jetzt auf dem Album ist. Und natürlich ist es kein aggressives Album im Sinne von Anti, aber dieses vage, also nicht Verweigerungshaltung, aber dieses fertig sein dürfen, aber das trotzdem nicht pathologisch, das hat mich echt überrascht und begeistert.
Ja, sie trifft einen sehr guten Ton. Also Rihanna ist und bleibt ein Root Girl. Talk about, boy, show me what you wanna do. These days you be feeling like, yeah, I've been feeling lonely too. I'ma fuck it out once you show me sign. Run it back like you owe me some. Wie off-air eigentlich schon angekündigt, gehe ich hier raus aus diesem Song von Rihanna, der heißt Woo. Und die Wertung für dieses Album geht so.
Hit, 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 Hit.
Yeah, Hit. Viermal Hit für Rihanna.
Soundcheck. Das musikalische Quartett. Von Radio 1 und Tagesspiegel.
Weiter geht's mit einem Album von Cooler Shaker. Das stellt uns Fabian Wolf jetzt vor.
Der letzte große Wurf der britischen Band um Crispin Mills, Cooler Shaker, ist jetzt 20 Jahre her. Das war das erste Album K von 1996. Crispin Mills war bei einer Reise durch Indien in Kontakt mit Hinduismus und indischer Mystik gekommen. Mills ist ein Folger des Gaudiya-Vishnuismus, auch bekannt als Hare Krishna-Bewegung. Und der Bandname lehnt sich an einen der 12 Alvas, die Heiligen Südindiens, an. Einige Texte der Band waren sogar in Sanskrit geschrieben und die Band hat zum Beispiel auch die Sitar eingesetzt, aber trotzdem war die Musik kein Bajan, sondern poppiger Psychedelic Rock und die Band war so ein bisschen der Missing Link zwischen der Britpop-Explosion und dem Psychedelia Revival in San Francisco zur gleichen Zeit. Cake ging damit sogar auf Platz 1 in England und ein Jahr später gab Mills dem NME und dem Melody Maker Interviews, in dem er sehr dumme Sachen über Nazis und Demokratie sagte. Damit ist er eigentlich in guter Gesellschaft, was britische Muse angeht. Morrissey sagt bestimmt noch vor dem Frühstück ekligere Sachen. Aber Cooler Shaker, so die Pop-Geschichtsschreibung jedenfalls, denen hat es die Karriere ruiniert und die Band hat sich dann nach einem nicht so erfolgreichen zweiten Album 2000 aufgelöst. Ein paar Jahre später kam man wieder zusammen, diesmal nicht bei einem Major, sondern beim eigenen Label Strange Folk. Die letzten beiden Alben, Strange Folk, wie das Label, und Pilgrim's Progress, sind jetzt auch schon wieder fast ein ganzes Jahrzehnt her, also könnte man fast von einem dritten Neustart sprechen, den die Band da will. Das neue Album heißt auch einfach K2.0, soll also in den ersten Erfolg anknüpfen. Trotzdem ist der Indien-Einfluss deutlich reduziert, aber der Titel ist trotzdem keine Lüge. Das Album klingt einfach von vorne bis hinten nach 1996. Glammige Riffs und Psychedelia-Attitüde Hand in Hand, wie zum Beispiel beim Song Get Right, Get Ready. If I get ready, get to read the label first. You decide what you buy, hit them where it hurts. Get right, get ready, it's easy, you know how.
Get Right, Get Ready von Cooler Shaker von ihrem neuen Album K. Oh, da hat der Name umgeschrien. K2.0. Und wie Fabian Wolf gerade schon sagte, orientiert sich der Titel dieses Albums an ihrem Debütalbum, das einfach K hieß und 1996 veröffentlicht wurde und in Großbritannien damals allein 1 Million Exemplare verkauft hat. Was ich mich frage, was ist denn an diesem K2.0 hier so 2.0?
Du meinst, was ist moderner als das damals? Es klingt schon ein bisschen moderner, aber irgendwie sind diese Typen in ihrer Zeit stehen geblieben. Aber das waren sie natürlich vorher auch schon. Ich meine, wer 1996 eine Musik machen will, wie in den 60ern, aber nicht Gallagher heißt, der hat halt ein Problem. Ja? Und die Band war damals sehr erfolgreich, das stimmt, aber John Harris, der große Chronist des Britpop, der hat diese Band im Prinzip so qualifiziert, sie hätte nur deswegen einen Major-Vertrag bekommen, weil man an ihr demonstrieren wollte, dass in der Zeit jeder ein Millionen-Selling-Album herausbringen konnte und das hat wunderbar funktioniert. Sie war ein bisschen, glaube ich, tatsächlich ein Experiment der Musikindustrie. Es war einfach zu schön, eine Band mit Sitar wieder am Himmel des Rock, britischen Rock auftauchen sehen.
George Harrison.
Genau.
Aber so wie die das durchgezogen haben, fand ich die Idee schon, also wirklich gut. Nicht nur als Idee, dass ein Konzept, also eine Idee, die ein Konzept ist von der Musikindustrie, sondern auch eine Idee für eine Band. Das finde ich super, das so durchzuziehen.
Wer braucht denn indische Raga-Sounds?
So wie die das machen, ich brauche das.
Ich
oder brauchte
nicht.
Das?
Also diese kulturelle Verbindung, ne, von zwei so weit auseinanderliegenden musikalischen Sprachen macht nur Sinn, wenn du dahinter wirklich was, also wenn du damit noch mehr verbindest, so wie George Harrison und John Lennon und die Beatles und alle anderen das eben damals taten, ne? Acid berauscht, wie sie waren. Nun ist der Leadsänger ja auch einer dieser Kohorte, nur sein Publikum eben überhaupt nicht. Und das war es auch nie. Es ging eigentlich eher um den Hype des großen Ganzen und nochmal anschließen dürfen an die erfolgreichste Zeit des britischen Pop. Warum die jetzt um die Ecke kommen und, ja klar, sie klingen tighter als damals, ja, also das klingt gekonter, wie ich finde, aber es sagt mir überhaupt nichts.
Es klingt auch ein bisschen mehr wie Travis und Coldplay zusammen mit ein bisschen Blur und eben dem alten Cola Shaker. Elissa, du sagtest vorher, dass ganz viele Radio 1-Hörer darauf warten, wie jetzt Cola Shaker 2.0 klingt. Ich kann es mir überhaupt nicht vorstellen. An mir persönlich ging das erste auch so ein bisschen vorbei. Ich hatte einen Song auf irgendeinem Mixtape, aber habe mich damals einfach auch nicht für Britpop interessiert. Also deshalb, diese Welle ging völlig an mir vorbei. Ich finde es auch jetzt noch relativ überflüssig eigentlich.
Also ich erkläre das mal noch kurz mit dem, dass die Hörer darauf warten. Es gibt ja die Seite Andreas Müller Soundcheck auf Facebook und da wird immer gepostet, was in dieser Sendung stattfinden wird. Und Also der Eintrag, für, wo es darum ging, Cola Shaker werden in der Sendung sein, der hat wirklich, ist von sehr, sehr vielen Leuten in sehr kurzer Zeit angeguckt und geliked worden. Also an, da ist irgendwie was, was die Hörer bzw. die Leute immer noch bewegt. Ich finde es ja ganz schön, Cola Shaker so als Antithese zum Neoliberalismus. Die Libertines hauen in dieselbe Kerbe, also so dieses sich nicht immer selbst optimieren müssen, auch als Musiker irgendwie alle Trends und fit sein, sondern eben irgendwie das zu machen, worauf man Bock hat und ja, halt sich nicht ständig selbst zu optimieren und morgens vielleicht aufzuwachen und festzustellen, oh, man ist ja ein Roboter, da machen die einfach nicht mit und das schon immer. Das finde ich in Zeiten wie die, die wir gerade haben, gut.
Aber Selbstoptimierung und interessante Musik, das sind ja, ist ja jetzt nicht das Gleiche.
Also nee, aber das ist das, was im Mainstream dominiert. Also so jemand wie Beyoncé, die ist eine Maschine, die Frau.
Das stimmt. Aber das ist ein Extrem. Ich kann ja trotzdem interessante Musik machen, ohne mich als
aber
Roboter
zu fühlen.
Aber sie ist
extrem erfolgreich. Also.
Ja, aber so weit muss man ja gar nicht gehen. Also, dass man sozusagen in den Königinnen- oder Königshimmel emporsteigen will. Die Frage ist doch, welchen alternativen Lebensentwurf kannst du transportieren? Ja, davon, finde ich, hat die Musik heute noch weniger zu bieten als noch vor 10 Jahren oder 20 Jahren. Aber ja, sie hält halt an einer Rockvision fest, die natürlich viele Anhänger hat. Und da sie besser gemacht ist als früher, klar, kann man sich dieses Album auch anhören. Aber ein Sitar, Heavy Metal Solo, das ist schon gewöhnungsbedürftig.
Hier kommt ein Song, der die Sitar hochleben lässt und so klingt, wie Cola Shaker schon vor 20 Jahren geklungen haben. Infinite Sun. Cola Shaker mit dem Song Infinite Sun und es ist nicht etwa ein älteres Stück, sondern brandaktuell von ihrem neuen Album K2.0. Ja, die Runde ist, glaube ich, eher so mäßig begeistert, was Cola Shaker angeht.
Da fährt noch eine Wimmelbahn.
Kling, 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 nächste Stopperleuchtung.
Das ist nicht 2.0.
Ja, Erleuchtung, genau. Naja, mir gefällt dieses abgedrehte, eklektische Ding von den Yeasayern, ne? Einfach besser. Also da in Brooklyn sitzen ein paar Folkies und nehmen vermutlich dieselben Drogen zu sich wie die Musiker von Cola Shaker. Aber sie haben halt eine Welt, die sich nicht nur aus Vergangenheit speist, ja, sondern oder aus vergangenen Elementen, sondern das ist halt so voll von verrückten Songideen, dass man das Gefühl hat, ja, man muss diese Pilze essen, um tatsächlich glücklicher zu sein. Ja, das habe ich hier aber nicht, dieses Gefühl.
Aber würde es nicht, also ich stelle mir das ehrlich gesagt ein bisschen komisch vor, wenn Cola Shaker jetzt so mit so einem wirklich Up-to-Date-Album um die Ecke käme. Also,
Nee, es müsste ja gar kein Album sein.
Fände ich auch völlig okay.
Weißt du, natürlich, ich gebe keiner Band Ratschläge, wie sie anders oder besser klingen sollte.
Sie sollten es einfach lassen.
Ja, sie sollten es einfach lassen, höchstens. Das ist das, ne, was ich dann über meinen Frust sagen kann, wenn er sich hier so entlädt. Aber wie gesagt, ich habe das Gefühl gehabt, die waren früher eine Mogelpackung und es wäre natürlich schon eine große Überzeugungsarbeit nötig, mir plötzlich 20 Jahre später zu beweisen, nein, wir sind das echte coole Ding, denn wir leben immer noch wie vor 20 Jahren. Wir finden die Sachen immer noch gut. Wir können sie heute nur besser spielen. Ist eigentlich sogar ein Argument. Aber
so ein bisschen wie The KLF, ohne zu wissen, dass sie The KLF sind. So als Fake. Also ich fände es fast besser, wenn der Typ halt total verstrahlt wäre und ich Probleme hätte, dem irgendwie zu folgen. Also meinetwegen könnte auch das ganze Album irgendwie auf Sanskrit sein und sich auf irgendwelche obskuren Manuskripte aus dem 11. Jahrhundert, aus Bengal oder so beziehen. So ist das halt einfach so gefällig und passt eben auch nicht zu dieser merkwürdigen Propheten, der weise Mann-Pose oder so, oder wir sind alle Teil der Sonne. Das ist halt einfach so, das ist auch so übergestülpt, das ist dann so Lifestyle-mäßig.
Ist eigentlich auch viel zu aufgeräumt dafür, ne? Es ist sehr sauber und gut produziert.
Es ist halt wie so Hare Krishna, wie so ein Kurs, den man irgendwie belegt. Da ist es dann irgendwie schon Selbstoptimierung. Das hat sowas von so einem weißen Raum, wo dann irgendwie so ein iPod angestellt wird mit Ravi Shankar-Musik. So, und dann ist man danach wieder fit, um sich in irgendeiner Firma zu bewegen.
Manche Songs sind für mich aber wirklich trotzdem aufgegangen. Da habe ich ein gutes Gefühl bekommen. Der nächste zum Beispiel ist so einer, da singt Crispin Mills, der Sänger von Kula Shaker, sich seine Probleme vom Leib. Und das hat mir sehr gut gefallen. Hier ist der Song Here Come My Demons. Here Come My Demons vom neuen Album von Kula Shaker und das ist die Wertung.
Geht in Ordnung, geht in Ordnung, geht in Ordnung, geht in Ordnung.
Finde ich ehrlich gesagt ein bisschen überraschend. Ich hätte jetzt damit gerechnet, dass ihr alle sagt Niete.
Ein Album der Mitte.
Ja, die Todeswertung nennt man das auch. Jochen Diestelmeier hat seit heute ein neues Album draußen, ein Soloalbum, und das macht mich echt aggressiv. Also nicht das Album von Diestelmeier, sondern das, was manche Musikjournalisten darüber schreiben. Diestelmeier covert Leute wie Nick Lowe und Joni Mitchell und oh Gott, er covert auch jemanden wie Britney Spears. Sorry Leute, wer nach über 10 Jahren noch nicht gemerkt hat, dass Toxic in der Interpretation von Britney Spears ein Monster-Hit ist, der hat echt den Schuss verpasst. Nach den Nachrichten geht's weiter mit dem Soundcheck auf Radio 1 mit den Alben von Bashir Bulat und Thyssen. Jetzt wird's erstmal giftig.
Check. Das musikalische Quartett von Radio 1.
Hallo zur zweiten Stunde. Das New Yorker Duo Lion Babe sang hier gerade, das hat vergangene Woche sein Debütalbum Beginn veröffentlicht. Mir gefällt das sehr gut. Und damit willkommen zur zweiten Stunde Soundcheck auf Radio 1. Wer sich jetzt wundert, zweite Stunde, ja, wegen der Berlinale fangen wir diese und auch in der nächsten Woche immer schon um 20 Uhr an. Die Gäste heute Abend im Soundcheck sind Rabea Weiser von Zeit Online.
Hallo.
Der freie Feuilletonist Fabian Wolf ist dabei.
Schascha.
Und auch Kai Müller von unserem Kooperationspartner, dem Tagesspiegel.
Ja, hallo.
Bevor ich dich wieder übergehe, mein Name ist Elissa Hirsemann. Zwei Alben haben wir noch heute Abend, und zwar Thyssen und das neue Album von Bashir Bulat, und das stellt Kai Müller jetzt vor.
Bashir Bulat, ich bin eben gerade überhaupt erst aufgeklärt worden, wie man diesen Namen ausspricht. Da die Kanadierin oder Bashir Bulat Kanadierin ist, dachte ich, man könnte sie hat zwar einen eigentümlichen Namen, irgendwie Basia oder so nennen, aber Bashir Bulat, das hat wohl mit den Wurzeln zu tun, die ihr den Namen gegeben haben. Nun kommt sie mit Good Advice und einem Album, das aus dem Trennungsschmerz entstanden ist. Da atmet man tief durch und denkt, na klar, der Klassiker. Allerdings, na klar, eine gescheiterte Beziehung kann Kräfte freisetzen, die vorher nicht da waren, kreative Ideen zur Blüte bringen, die vielleicht noch schlummerten. Viele Musiker haben großartige Alben genau in einer Trennungssituation geschrieben und aufgenommen. Eines meiner Lieblingsalben von den Black Keys zum Beispiel verarbeitet eine Scheidung. Der Wunsch ist natürlich groß in diesen Augenblicken, Songs zu schreiben, die klüger sind, als man selbst es war. Und wenn solche Songs dann gelingen, dann sind sie meist wunderbar. Und ja, auch Bashir Bulat zog sich unter dem Eindruck einer Trennung 2004 aus ihrer Heimatstadt Montreal zurück und ging nach Toronto, der viel größer, nee, aus ihrer Heimatstadt Toronto, ging sie nach Montreal, das ja viel multikultureller ist und für Künstler auch angenehmer, um dort in neuen Songs Antworten auf viele, viele Fragen zu finden. Und in der Situation hatte Bashir Bulat gerade ihr hochgelobtes Album Tall Tall Shadow veröffentlicht. Das war so ein bisschen ihr Durchbruchsalbum. Sie war vorher schon hochgelobt gewesen, aber nun war sie für mehrere kanadische Preise nominiert. Er wurde herumgereicht mit Joni Mitchell verglichen und ihr Songrepertoire war mittlerweile auch ein bisschen aus dem sehr folkigen Schatten ihrer Anfänge hervorgetreten. Und in dieser Situation entschloss sie sich dann zu einem weiteren Schritt, der für sie radikal war. Sie machte eine Tour mit, ne, Tall Tall Shadow, und zog sich dann, aber danach setzte sie sich in das Auto ihrer Mutter, so erzählt sie, und fuhr einen ziemlich weiten Weg von Montreal nach Louisville, Kentucky, um dort einen Mann zu treffen, den sie gar nicht richtig gut kannte, dessen Musik sie aber mochte. Das war nämlich der Gitarrist von My Morning Jacket, Jim James. Der unterhält in Louisville, Kentucky ein kleines Studio, nennt es La La Land. Und da stand sie nun, Bashir Bulat, mit einer Handvoll Songs, die sie geschrieben hatte, in denen sie ehrlicher zu sich selbst gewesen war als jemals zuvor, so nannte sie das. Und sie vertraute einfach darauf, dass die Musik ihr Schutz geben würde.
Bashir Bulat von ihrem neuen Album Good Advice, und das war der Song La La Lai. Und was für ein Glück, dass Bashir Bulat den ganzen Weg, die 600 Meilen nach Louisville, Kentucky runtergefahren ist, um dort auf Jim James zu treffen.
Findest du auch?
Finde ich total.
Ja, ich habe mir nochmal das alte Album, das davor und das so hochgelobt war, intensiv auch angehört, um nochmal zu kapieren, was wirklich besonders war an dieser Situation und was Musik oder wie sich Musik verändert, wenn sie von der Entblößung lebt. Denn man könnte meinen, dass eine Frau, die mit ihrer Gitarre allein vor einem Publikum sitzt, diese Entblößung ja quasi automatisch macht. Aber dem ist natürlich mitnichten so, weil diese Entblößung einen hohen Preis nach sich zieht, und das weiß jeder Musiker. Und deswegen hatte ich ja auch den Schutz erwähnt, den diese Musik um sie herum baut. Denn diese Songs wirken gar nicht mehr so richtig persönlich. Und sie klingen auch nicht nach Trennung, ja, sondern sie exerzieren einige Szenen durch, die sie erlebt hat offenbar und die mit großem Schmerz verbunden sind. Aber die Musik türmt und schichtet sich darum auf, um zu einer Schönheit zu gelangen, die man natürlich irgendwie aus dem Indie-Kosmos kennt, ja, von Feist unter anderem oder von Arcade Fire, von solchen Leuten. Das ist so ein bisschen dasselbe Vokabular, nur Bashir Bulat hatte es noch nicht, und sie ist darüber hinaus eine fantastische Songwriterin, und das entfaltet sich hier vollkommen.
Das finde ich total krass, welche Referenzen du jetzt anbringst, weil ich finde, mit Feist und was hast du eben noch gesagt?
Arcade Fire.
Großartige Songwriterin, das sehe ich alles überhaupt nicht. Und?
Ich glaube sogar, sie ist besser als Arcade Fire.
Gut, das ist ja auch nicht schwer.
Eben, das meine ich. Die sind zwar berühmt, aber nicht gut.
Okay, aber nochmal zurück zu dem Vorgängeralbum. Im Vergleich zu dem neuen hat mir das besser gefallen, weil es viel konzentrierter war und viel... Genau, viel persönlicher. Du sagst, auch das neue Album ist jetzt vielleicht nicht mehr so nah dran an ihr, weil es ein größerer Resonanzraum ist, ein größerer Schutzraum für sie, macht es aber unpersönlicher und nicht mehr so interessant. Man kann das so weghören, es stört nicht, es ist nicht besonders raffiniert vom Songwriting, die Melodien sind irgendwie so lala, wie wir gerade gehört haben. Und von der Stimme her erinnert sie mich ab und zu an Tracy Chapman, was ein Gruselfaktor ist, und dieser ganze Kitsch, der da mitschwingt. Also so ein Kann-Album, aber man kann es halt auch lassen.
Fabian, möchtest du was sagen?
Ja, also finde ich auch. Ich finde es irgendwie gehaltlos. Also jetzt nicht anstrengend und tut halt auch nicht weh, aber das ist ja auch manchmal schlimm, wenn man das sagen kann, dass es nicht weh tut und sich so wegplätschert. Also ich sehe da jetzt keine große Höhle, die man irgendwie betreten kann, muss ja auch nicht sein, aber das ist jetzt für mich auch, keine Ahnung, wenn man mir nicht gesagt hätte, das ist ein Trennungsalbum, dann hätte ich das halt einfach so, bla bla bla, hier ist mein Leben, bla bla bla, Alltag, la la la, so, la la la, halt alles la la la. Mhm.
Sie hat ja auch mal mit Sufjan Stevens, glaube ich, getourt. Wenn wir von Trennungsalben sprechen oder dem letzten Album von Sufjan Stevens, wo er den Abschied von seiner Mutter, glaube ich, also auf jeden Fall, wo er einen Tod betrauert, anguckt und wie eminent dieses Thema da ist und wie großartig das durchgearbeitet ist, das ist nicht zu vergleichen.
Das stimmt. Es ist mit Sufjan Stevens überhaupt nicht zu vergleichen, aber der lebt, wie ich finde, sowieso auf einem eigenen musikalischen Planeten. Es ist auch so, mein Lob stürzt gleich auch wieder ab, weil ich finde, sie hat sich auf eine Höhe sozusagen des Indie-Repertoires jetzt gearbeitet, wo sie hingehört. Aber ich habe immer schon ein Riesenproblem oder seit Jahren mit dem, was ich so die Indie-Nationale nenne. Ja, das ist im Prinzip die Tatsache, dass Gefühle wie Trauer, Schmerz, Verzweiflung, ja, die die Independent-Musiker ja ein bisschen, ja, auch als Preis dafür vor sich hertragen, dass sie eben halt so schön unabhängig sind und vor allen Dingen kein Geld verlangen oder verdienen, dass all diese Gefühle natürlich auch in dieser Musik konfektioniert sind. Ja, und dass es Musiker gibt mittlerweile, die das zur Meisterschaft getrieben haben und da berühmt mit sind, aber alle anderen machen eben auch das nur nach. Das sind nur Späne anderer Indie-Platten, die wir hier sozusagen aufklauben können. Ich erinnere an eine Platte, die vor vielen Jahren erschienen ist und wahrscheinlich vergessen seitdem, Dear Reader. Das war für mich auch so eine Platte, wo man dachte, ey, wow, tolle Songs, tolle Melodien und so weiter. Aber meine Güte, das kommt aus Südafrika und könnte aber auch in Kanada oder in Schweden oder sonst wo aufgenommen sein. Es ist diese Indie-Nationale, die eben ein Vokabular entwickelt, das dann am Ende vielleicht auch ein bisschen tot ist. Das stimmt.
Also mir ist es ehrlich gesagt alles ziemlich Mumpe, ob es da um Trennung geht oder nicht. Was mich an diesem Album so fasziniert, das erzähle ich nach dem nächsten Song, der für mich wirklich einer der besten Pop-Songs des letzten halben Jahres ist, also seit er rausgekommen ist. Bashir Bulat mit Infamous. Bashir Bulat mit der ersten Single ihres neuen Albums. Das Album heißt Good Advice und der Song Infamous. Und was mir an diesem Song und warum ich den so exemplarisch finde für das gesamte Album so gefällt, ist, dass man merkt, also Bashir Bulat habe ich vorher so als die introvertierte, eher folkige Singer-Songwriterin abgespeichert gehabt. Die war sie auch. Das letzte Album ist schon so in die Pop-Richtung gegangen. Aber ich finde, man hört hier total, dass sie sich so häutet, wie so eine Schlange eine Schicht nach der nächsten abwirft und aus so einem Kokon rausschlüpft. Sie klingt so selbstbewusst, so kräftig, launisch, dynamisch und energetisch. Und bei den Aufnahmen in Kentucky bei Jim James im Studio, da sind wohl Tränen geflossen in der Aufnahmebox, weil sie halt auf einmal so frei aus sich raus war und sich so veränderte. Und ich finde, das hört man. Also ich habe so gedacht, als ich das Album gehört habe, ohne irgendetwas dazu gelesen zu haben, dachte ich so, was ist denn mit der passiert? Ja, und jetzt, also ich habe dann halt Interviews mit Jim James, dem ich übrigens sehr verehre von My Morning Jacket. Und gerade in diesem Song, wie die Gitarren da flirren und nachhalten, hallen, also er hat einfach echt einen super Job gemacht. Kai, du musst dein Mikro öffnen.
Ja, sie können es halt, ja, das ist das, ich finde ja auch, das Songwriting ist brillant, obwohl Rabea meinte, dass das stimme nicht und wahrscheinlich müsste man jetzt sehr ins Detail gehen, um dann aber doch vielleicht wieder beim Geschmack zu landen. Keine Ahnung. Ich finde auch, dass diese Platte einen berührt und zwar, weil sie Pop-Appeal ausstrahlt, ja. Aber nicht in diesem Überwältigungsmodus, den wir sonst kennen, nein, sondern eben, ne, wie die Indie Nation das gerne mag, so eher die unerträgliche Leichtigkeit des Seins, man ist fröhlich und trotzdem betrübt und findet in der Musik, ja, die Antwort, ja, auf das, was einen früher verletzt hat. Also.
Aber das klingt doch alles furchtbar, was du da beschreibst.
Wieso?
Also, das ist doch ganz selbstgefälliges Einrichten in so einer Melancholie. Und wenn dann was wirklich Großes kommt, wie eben Trauer, dann noch nicht mal darauf adäquat reagieren zu können, sondern das dann gleich zur Metapher und zum Erlebnis und zu dem, dass man überwinden muss, weil dann ist man ja doch wieder stark und so macht. Das ist doch aber alles ganz furchtbar.
Ich gehe halt davon aus, dass gute Popmusik, ja, entweder in der totalen Entblößung funktioniert, und das war bei Safian Stevens der Fall, ja, den du vorhin erwähnt hast. Da ging es richtig ans Eingemachte. Da wusstest du auch, da gibt's jetzt keinen Auffangnetz, ja, das, die Musik ist auch ziemlich porös und kann das nicht sein. Oder aber es wird halt internalisiert oder, wie man so schön sagt, Schmerz transzendiert in einer tollen Melodie und natürlich, wie ich ja sagte, es ist Konfektionsware. Diese ganze Musik kommt darüber nicht mehr hinweg. Es gibt jedenfalls nicht den Indie-Musiker, viel fällt mir nicht ein, der jetzt eine völlig neue, das ist ein völlig neues Soundvokabular dafür entwickelt hätte. Es geht immer um dieselben Instrumente, da werden das Mellotron benutzt oder Orgeln oder Chingdarasasa. Es wird sozusagen dieses Folk-Instrumentarium benutzt, um daraus eine relativ dichte, schöne Klanglandschaft zu formen. Und mich spricht das aber an, ja, das ist das Problem.
Mal, du sagst, dass diese Musik so Konfektionsware ist.
Das finde ich übrigens gar nicht.
Ich finde, das kann man auf Klamotten beziehen, dann ist es in Ordnung, aber ich finde, Musik darf alles, aber keine Konfektionsware sein.
Aber sie ist keine Konfektionsware. Also,
doch, ich finde auch, dass es so beliebig klingt wie egal.
Also,
ja, ich finde das auch. Ich finde das gar nicht zwingend, und aber auch selbst wenn man da drauf zugeht und das dann so ein bisschen in den Händen hin und her reibt, da kommt aber für mich auch nichts. Also da das ist keine Zwiebel oder so. Da muss ich auch nicht weinen. Also es ist, also ich, was du gerade gesagt hast, dass man der Schmetterling, der da auf einmal fliegt, das höre ich überhaupt nicht. Das höre ich in
keiner Sekunde. Hast du sie dann vorher gehört?
Ja, also jetzt so dann retrospektiv. Also ich höre dann schon den Unterschied, aber ich nehme das nicht als große Epiphanie, als große Katharsis wahr.
Also ich persönlich jetzt im Rahmen dieses Albums auch nicht. Ich eher so im Rahmen von, was ist mit ihr passiert? Also ich war wirklich baff.
Ja, aber was mit ihr passiert ist, ist im Prinzip ganz normal. Ne? Die Karriere, die sie hinter sich hat, die fängt mit ihr und einer Gitarre an. Ja? Und
mit einer Auto-Harp.
Ja, oder mit einer Auto-Harp, genau so. Und dann kommt eine Gitarre dazu und ja, und dann erweitert sich so nach und nach das Instrumentarium. Sie ist immer schon den Tasteninstrumenten näher gewesen als allen anderen, da sie einen Klavierlehrer als Vater hat und seitdem sie 3 ist, glaube ich, Klavierunterricht genossen hat. Klar, da lag das in der Luft, in der Familie und zu Hause. Und auf diesem Album sind es auch vor allen Dingen die Tasteninstrumente, die die Songs prägen. Aber davon abgesehen, es ist eigentlich die Entwicklung einer Musikerin, die immer besser wird. Und natürlich steigen damit auch die Skills, irgendwie was zu wagen, was anderes zu machen. Und das muss nicht immer gut gehen. Ich finde, auf diesem Album hat sie das Niveau erreicht, das man haben muss, um in der ersten Indie-Liga zu spielen. Aber ich kann auch verstehen, dass man denkt, rede dem ja selbst das Wort. Ja, hin oder her. Das ist das Vokabular, das man dann eben beherrscht, und wo ist das Überraschende?
Long Goodbye, ein letzter Song vom Album von Bashir Bulat. Und das heißt Good Advice. When I'm in love. Bashir Bulat mit Long Goodbye von ihrem Album Good Advice, und das ist die Wertung.
Hit. Geht in Ordnung. Geht in Ordnung. Geht in Ordnung.
Der Hit für diese Platte kam von mir.
Soundcheck. Das musikalische Quartett. Von Radio 1 und Tagesspiegel.
Und jetzt geht es um eine Band, die heißt Thyssen, nicht etwa wie Thyssen, sondern wie T-Ü-S-N. Das ist ein Trio aus Berlin. Der Sänger und Keyboarder Stefan, der hat auch noch einen Spitznamen und heißt Snö. Dann gibt's den Bassisten Daniel und den Schlagzeuger Thomas. Sie sind alle so um die 30, kommen eigentlich aus der Punkrock- und Hardcore-Ecke, also sehr gitarrenlastige Genre. Und sie haben jahrelang auch in anderen Bands gespielt. Sehr viel gibt's über die drei nicht im Netz zu finden. Die Geheimniskrämerei ist durchaus Konzept. Sie haben nämlich festgestellt, dass das Interesse befeuert. Schuld heißt das Debütalbum von Thyssen, und angeblich haben sich auch mehrere große Plattenfirmen darum gerissen, es rauszubringen. Universal hat dann das Rennen gemacht. Es steckt also einiger Schub hinter diesem Debüt. Der Sound von Thyssen ist geprägt von Schlagzeug, Bass und viel Synthesizer. Gitarren gibt's nicht mehr. Auch das gehört zum Konzept. Und die Vortragsweise der deutschen Texte von Sänger Snöd, die ist voller Pathos und Theatralik. Inhaltlich geht's um Schuld, Zwänge und Exzesse. Auch die Videos, die Thyssen produzieren, gehören zum Konzept. Die sind auch oft theatralisch und in einer Schwarz-Weiß-Ästhetik. Und wer Thyssen hört, der muss unweigerlich an Bands wie Rammstein, Unheilig, Muse, Depeche Mode oder vielleicht Woodkid denken. Ein erster Song aus dem Album Schuld heißt Schwarzmarkt. Hier sind Thyssen.
Reden ist Silber, tanzen ist Gold. Hab mir diese Nacht auf dem Schwarzmarkt geholt. Für ein paar Zigaretten. Alkohol,
hab ich mir eine Nacht auf dem Schwarzmarkt geholt. Reden ist Silber, tanzen ist Gold.
Thyssen mit Schwarzmarkt von ihrem Debütalbum Schuld, und ich sag mal so, das muss man mögen, oder?
Jetzt geht's um eine deutsche Band, jetzt wird's hässlich. Oder?
Warum?
Ja, ist immer so. Mhm. Ist immer so. Und auch in Erwartung dieser Hässlichkeit hat ja die Band auch ihre entsprechende Strategie entwickelt.
Sich nicht zu zeigen.
Wie, sich nicht? Nee, keine Interviews, nicht dieses ganze Blabla und Auseinandersetzungsquatsch, sondern lass die Musik für sich sprechen, und dann sehen wir mal, wie weit es kommt. Die Bilder sind ja relativ beeindruckend. Man hat aber tatsächlich... wenn man sich als Hamlet inszeniert, ne, in der Stadt Lars Eidingers mit einer Krone auf dem Kopf und den großen Schmerzensmann und Denker, gibt das Problem, dass alle das sofort für ein Theater halten. Und irgendwie hatte ich gehofft, Universal würde es vielleicht hinkriegen, den Indie-Impetus, den diese Band hatte und der sie vielleicht ein bisschen unbequemer macht, irgendwie zu erhalten. Und
wieso hatte das doch ein Debüt?
Ja, sie hat ihn sicher gehabt in ihrer Hardrock-Heavy-Metal-Phase, von der man so liest, aber das
meine
ich.
Ich glaube nicht, dass sie da alle in einer Band waren, die waren alle in unterschiedlichen Bands.
Mag sein, aber auch dieses Konzept, ein Trio mit Synthesizer zu sein, ist relativ ungewöhnlich eigentlich, wenn man sich als Band begreift. Und ich hatte gehofft, das hätte tatsächlich diesen Depeche-Mode, diesen rauen, früh Depeche-Mode Ansatz, und hat es auch zum Teil, aber... Woran ich immer verzweifle, ist dann in Deutschland diese Produktionsmechanik, die dann einsetzt. Ne? Da will dann jemand, ein Sänger, was Wichtiges sagen, und dann wird mit vollem Hall da drauf auf die Stimme reinproduziert, dass du denkst, Gottes Willen, wieso kann diese Band keinen Raumklang erzeugen? Ja, warum gibt es nur noch räumliche Effekte? Und in diesem Augenblick bin ich schon wieder so angenervt, ja, von dieser ganzen Minderwertigkeitsproblematik dieser Musik, dass ich die Lust verloren habe.
Ich finde aber, die Minderwertigkeit liegt sogar im Kern dieser Band. Das wirkt alles sehr konzeptionell, und zwar so, wie es in einen Marketingplan passt und wie man sich vorstellt, wie Berlin Coolness auszusehen und zu klingen hat. Ein bisschen so eine geheimnisvoll. Genau, Woodkid hast du vorhin angesprochen. Auch das ist sicherlich eine Zielgruppe, die man abschöpfen kann. Unheilig sowieso, Schiller, diese unsägliche, fast schlimmste Deutschband, die es so gibt. Rammstein wäre ja noch ganz gut, wenn Thyssen so klug wären wie Rammstein, sind sie aber nicht. Das wirkt alles ziemlich plump und dumm und möchte gern intellektuell. Grobschlächtige Pseudopoesie. Einfach ganz, ganz ekelhaft. Als ich das erste Mal auf dem Kopfhörer hatte, habe ich das Gesicht verzogen und die Leute haben mich angestarrt, was mit mir los sei. Ich finde es wirklich grauenvoll. Vor allen Dingen die Stimme. Die Stimme ist das Affektierteste, was ich seit langem gehört habe. Ganz schlimm.
Ich habe mich gefragt, ob es ähnlich unerträglich wäre, der Gesang, wenn er auf Englisch singen würde. Vielleicht, weil man es nicht gewohnt ist, dass so jemand Deutsch singt irgendwie. Aber ich glaube, es wäre ähnlich furchtbar. Also es hat tatsächlich weder also den richtigen Sog von irgendwas tatsächlich Finsterem und irgendwie Grenzüberschreitenden, noch hat es so einen Pseudo-Trash-Kick. So, es ist so die Schnittblumen des Bösen.
Die hören wir jetzt nochmal. Hier sind Thyssen mit Ewig allein.
Schau dich mit meinen Augen an und versteh, wie schön du bist. Fass dich mit meinen Händen an und erleb, wie groß das ist.
Ewig allein von Thyssen, von ihrem Debütalbum Schuld. Und der Grund, warum ich dieses Album in die Sendung genommen habe, ist der, dass ich glaube, dass diese Band in Deutschland wirklich irre erfolgreich sein wird. Da gibt's einfach, es gibt einen Markt für solche Musik. Also dieses auch, das hat ja auch sowas wie der Graf. Man erhebt sich über irgendwelche Dinge, über, keine Ahnung, die eigene Schuld, die Exzesse, was weiß ich. Und es ist auch so eine Leerstelle für Leute, die vielleicht Helene Fischer nicht laut sagen wollen, dass sie sie gut finden. Die können dann hier mitbrüllen.
Mhm. Absolut. Mir fiel gerade noch eine englische Referenz ein, wo du sagtest, Fabian, dass es vielleicht an der deutschen Sprache liegt, dass man das so affektiert findet. Klingt ein bisschen wie IMX. Ich weiß nicht, ob der nicht? Naja, gut. Also ähnliche Stimmfarbe, ähnlich affektiert, auch IMX. Auch vom Sound der Musik sehr dunkel. Auch schrecklich.
Ja, aber warum dieses Japsen? Ja? Also warum dieses sozusagen so überbetonte innere Zerreißen? Ja?
Weil das Schauspiel ist.
Genau, weil das Schauspiel ist.
Aber das ist halt so gewollt. Also ich glaube nicht, dass der
Natürlich meint er das so. Das ist ja nicht die Frage, ob jemand hier nur einen Riesenfehler begeht, weil er nicht weiß, was er tut. Nein, natürlich weiß er genau, worum es geht und worum es ihm und der Band gehen muss. Aber wie gesagt, warum diese Uneigentlichkeit, dieses theatralische Schauspiel, wenn dem Ganzen im Prinzip immer nur, ja, wie soll ich sagen, in den Texten Zeilen folgen, bei denen es darum geht, dass man irgendwie echt bleiben soll oder soll nicht. Das ist manchmal ironisch gebrochen, aber im Prinzip ist diese Band davon besessen, dass es sowas wie ein wahres Ich gibt, ja, und das drücken wir jetzt aus. Da man das aber natürlich nicht laut sagen kann, suchen sie hier den Umweg, ja. Sie suchen einen ganz geschickten und schönen Umweg, für uns Deutsche jedenfalls. Das Album heißt Schuld, einer der Songs heißt Schuld. Es geht darin um Schuld. Ja? Es gibt diesen schönen Satz, wir sind gefangen in einer heilen Welt. Das ist ein Satz, den man vielleicht nicht so von Kraftklub auch hören könnte, aber er beschreibt im Prinzip dasselbe Dilemma. Ja? Wo sind eigentlich unsere Probleme? Ja?
Das ist dasselbe Dilemma wie bei der Indie Nation, über das wir eben gesprochen haben.
Im Prinzip ist es so ähnlich. In dieser deutschen Zuspitzung bekommt nämlich das Wort Schuld natürlich nochmal ein ganz anderes Gewicht, als jetzt Guilty hätte. Ja? Ich finde diese Auseinandersetzung total spannend. Ich finde es super, wenn Distelmeier würde jetzt sagen, wenn Musiker in die Enge gehen, also dahin, wo es wirklich wehtut, ja, also wo auch für das Publikum ein Begriff liegt, den aufzuheben schwer ist und für alle Beteiligten schmerzhaft oder so.
Und ich finde es ganz unerträglich, weil als jemand, der in diesem Diskurs auf der anderen Seite steht, ich das Gefühl habe, dass seit 60 Jahren nichts anderes passiert als ewig diese Schuld-Selbstbespiegelung.
Genau, das kann man natürlich finden, langweilig, alter Hut, und trotzdem ist es natürlich interessant.
Gar nicht nur langweilig, sondern auch tatsächlich unangenehm und dann oppressiv, also für all die Leute, die da in diesen Schuldchor eben nicht einfallen können.
Aber es sind sehr viele, die da einfallen werden. Also
ehrlich gesagt glaube ich, auch das ist Koketterie eines Marketingkonzepts, das natürlich auch auf internationale Strahlkraft aus ist, wie Rammstein in New York ihre größten Konzerte hatten. So wird auch eine deutsche Band, die so ein bisschen so klingt und auf Schuld anspielt, total gut in den USA laufen können, wenn man es darauf anlegt.
Also ich bin wirklich sehr gespannt, wie es mit dieser Band weitergeht. Ja. Die sind jetzt für die nächste Zeit, für alle großen Festivals sind die gebucht und das wird durch die Decke gehen, da bin ich mir sicher.
Ja, bin ich auch. Man muss auch sagen, dass die Songs, obwohl mir die ganze Produktionsmaschinerie dahinter arg missfällt, doch ganz gut gebaut sind. Ja, also das ist schon, ich will jetzt nicht sagen vom Feinsten, aber es ist nicht doof. Ja, es ist nicht doof.
Nee, es ist catchy. Also bei diesem Song Ewig allein eben, den hört man einmal, da kann man gleich mitsingen. Klar, genau. Könnte man jetzt sagen, weil es so billig ist und so einfach, aber da ist irgendwas.
Ja, aber was sollst du mir sagen? Da singen Leute meine Sprache und ich verstehe es nicht. Die Bilder zum Beispiel, die passen für mich alle überhaupt nicht zusammen. Rio Reiser, ich meine, gut, der war älter als ich, aber den habe ich verstanden und zwar intuitiv. Der hat eine Sprache gesprochen und gesungen, bei der ich wusste, was er will. Hier weiß ich überhaupt nicht, was die wollen. Das ist auch so ein Ding. Muss man heute irgendwie so unverständlich sein, um noch gehört zu werden?
Die sind doch aber nicht unverständlich, die sind doch einfach total platt. Auch in den vermeintlich tiefen Bildern sind die doch so platt und es ist so dritter Aufguss von irgendwas, was mal finster und verstörend war.
Aber das ist ja zum Beispiel, ich finde, das ist auch eine Kunst. Also so dieses platt sein und ganz viele Leute denken, es ist nicht platt.
Das ist Theater, das ist einfach Leute verarschen.
Ja, aber die Leute lassen sich ja sehr gern verarschen.
Ja, aber verarschen als Kunst zu bezeichnen ist...
Ja, trotzdem, also, ich weiß nicht, irgendwas...
Soll ich jetzt nicht mehr ins Theater gehen?
Irgendwas hat diese Musik, was, irgendwas zieht mich in den Bann. Ich kann das gar nicht so richtig beschreiben. Ich wollte mir gestern auch das Release-Konzert angucken, aber Dann kam ja Kanye West dazwischen. Naja, ich werde diese Band weiter verfolgen. Wir hören jetzt noch einen Song vom Debütalbum von Thyssen. Da kommt einer der größten Feldherren der Antike auch noch vor, Hannibal.
Wir leiden und streiten, ziehen im Panzerkleid. Wir ziehen uns aus, bis uns nichts übrig bleibt. Wir kennen keine Wahrheit, die uns vor uns schützt. Wir sind Seelenkämpfer, verfechten das Glück, yeah. Hannibal über die Berge.
Thyssen mit dem Song Hannibal von ihrem Debütalbum Schuld.
Und bist du sicher, dass die nicht Thyssen heißen?
Ganz sicher.
Ich glaube, wenn wir die alle Thyssen nennen, dann können wir das ohnehin noch abwenden.
Ist zu spät, glaube ich. Das ist die Wertung für dieses Album von Thyssen.
Niete. Geht in Ordnung. Geht in Ordnung. Niete.
Die Nieten kamen von Rabea Weiser und Fabian Wolf. Und Kai Müller und ich finden, dieses Album geht in Ordnung. Vielen Dank fürs Kommen, ihr drei.
Bitte.
Sehr gerne.
Es geht jetzt weiter nach den Nachrichten gleich mit dem Berlinale-Talk aus der XXL-Lounge am Potsdamer Platz mit Knut Elstermann. Und bis zu den Nachrichten hören wir noch was Neues von Me and My Drummer. Die haben ein Album draußen, ein neues. Und Matze Prolochs und Charlotte Brandy sind sehr erfolgreich in Großbritannien, was ich sehr schön finde. Charlotte Brandy hat gerade eine Kehlkopfentzündung, deswegen nochmal gute Besserung an dieser Stelle. Love is a Fridge heißt das Album und der Songtitel Blue Sprint. Interview. Mein Name ist Elissa Hilsemann. Tschüss.
Soundcheck. Das musikalische Quartett. Freitags ab 21 Uhr auf Radio 1.